Wir haben ja eine Predigtserie über die Fürbitte, schon einige Predigten dazu. Und dann hatten wir in dieser Predigtserie auch das Thema in den Riss stehen. Und da wurde dann doch ein Bedürfnis sichtbar. Und darum haben wir drei weitere Predigten zu diesem Thema. Die zweite heute, wie Monika schon sagte. Und das heutige Thema ist ein sehr herausforderndes Thema und es heißt, solange es einen Fürbitter gibt, gibt es Hoffnung. Die einleitenden Gedanken zur heutigen Predigt in dieser zweiten Vertiefungspredigt des Themas in den Riss stehen, möchte ich mit der Erinnerung an die Definition von Fürbitte beginnen. Ein Fürbitter ist jemand, der dazwischen tritt. Das ist die wortwörtliche Bedeutung. Der Fürbitter tritt zwischen Gott und das Ziel seines gerechten Zornes und drohenden Gerichts. Indem er das tut, sagt er im Prinzip Gott, du hast jedes Recht, diesen Menschen zu schlagen. Deine Gerechtigkeit verlangt das so von dir, aber ich stehe zwischen dir und ihnen. Gott, ich möchte in aller Ehrfurcht, aber mit großer Kühnheit sagen, dass wenn du sie schlägst, du mich zuerst schlagen musst. Das ist die Position eines Fürbitters. Das ist geistlicher Kampf. Und jeder, der Fürbitte tut, der ist in diesen geistlichen Kampf integriert. In der letzten Predigt haben wir uns mit der Fürbitte Abrahams für Sodom auseinandergesetzt. Gewisse Kennzeichen sehen wir in diesem Beispiel, die den Charakter eines Fürbitters aufzeigt. Ich will nun kurz auf einige Punkte eingehen. Das erste Kennzeichen eines Fürbitters ist eine Intimität mit Gott. Abraham sprach mit Gott so wie mit seinem besten Freund. Also ein Fürbitter kennt Gott. Er kennt seine Gedanken. Das zweite Kennzeichen eines Fürbitters ist Kühnheit. Abraham vertrat seine Meinung deutlich vor Gott. Auf gewisse Art und Weise fordert er Gott heraus. Das dritte Kennzeichen eines Fürbitters ist eine Überzeugung der vollkommenen Gerechtigkeit Gottes. Auch wenn wir dann den Eindruck haben, ja, das ist nicht ganz richtig, zum Beispiel, wenn ein 90-Jähriger von Darmkrebs geheilt wird und eine 30-jährige Frau von 4 Kindern wegstirbt, das ist nicht gerecht. Aber ein Fürbitter ist der hundertprozentigen Überzeugung, dass Gott vollkommen gerecht ist. Das vierte Kennzeichen ist eine Sorge um Gottes Herrlichkeit und ein Zurücknehmen von persönlichen Interessen und Ambitionen. Wer Fürbitte tut, nimmt sich zurück. Der sieht den anderen und seine Nöte und Schwierigkeiten und Bedürfnisse. Und er vergisst sich. Das sechste Kennzeichen eines Fürbitters ist eine Bereitschaft, sich mit denen zu identifizieren, für die man eintritt. Also man nimmt sich diese Nöten an und teilt diese Nöte, bittet Gott, dass er einem hilft, dass man diese Nöte versteht, dass man sie aufnimmt, aber gleichwohl, dass sie nicht kleben bleiben. Diese Kennzeichen eines Fürbitters ist ganz wichtig, jetzt wo wir uns vertiefen in den ersten Punkt unserer Predigt heute Morgen mit diesem herausfordernden Thema: Solange es einen Fürbitter gibt, gibt es Hoffnung. Was sagt die Bibel über Situationen, in denen es keinen Fürbitter gab? Diesem Problem gehen wir jetzt auf den Grund. Wir wollen uns dazu zuerst Jesaja 59 anschauen. Dieses Kapitel stellt eine ganze Reihe von Sünden und das Abrutschen des Volkes Gottes Israel dar. Der Bericht erscheint in der ersten Person. In anderen Worten, es ist ein Bekenntnis des Volkes von ihrem eigenen Zustand. Und wir beginnen in Jesaja 59 ab Vers 12. Denn unsere Übertretungen sind zahlreich vor dir, und unsere Sünden zeugen gegen uns, denn unsere Übertretungen sind vor uns, und unsere Verschuldungen kennen wir, nämlich, dass wir treulos waren gegen den Herrn und ihn verleugnet haben und von unserem Gott abgewichen sind, dass wir gewalttätig und widerspenstig geredet haben, Lügenworte ersonnen und aus unseren Herzen hervorgebracht haben. So wurde das Recht verdrängt und die Gerechtigkeit zog sich zurück. Denn die Wahrheit strauchelte auf dem Markt und die Redlichkeit fand keinen Eingang. Und die Treue wurde vermisst und wer vom Bösen wich, musste sich ausplündern lassen. Was für eine furchtbare Situation. Unser Land sieht nicht viel anders aus. Ich möchte behaupten, auch nicht die Stadt Uster, auch nicht die Welt. Was für eine furchtbare Situation. Wir sehen jetzt Gottes Reaktion auf diese Situation im Vers 16b. Als der Herr dies sah, missfiel es ihm, dass kein Recht da war. Er sah auch, dass kein Fürsprecher da war und war verwundert. Oder man könnte auch sagen, entsetzt. Nach der Schlachter 2000 Übersetzung. Ist das nicht eine erstaunliche Aussage? Wiederholen wir den Satz noch einmal, um die volle Bedeutung zu erfassen. Gott war bestürzt, dass kein Fürsprecher da war. Für mich scheint es so, als ob der schlimmste Teil dieser gesamten Situation nicht die Bosheit des Volkes war, auch wenn das schlimm genug war. Die entscheidende Erkenntnis, die Gott dazu brachte, entsetzt zu sein, war, dass es niemanden gab, der in die Fürbitte trat. Er konnte sich kaum vorstellen. Für mich scheint es, als ob der endgültige Beweis, dass das Volk Gottes abgerutscht und hart im Herzen ist, der ist, dass es keinen Fürbitter gab. Meiner Einschätzung nach ist das der Punkt, ab dem man die Situation wahrhaftig hoffnungslos nennen kann. Solange es einen Fürbitter gibt, gibt es Hoffnung. Aber wenn es keinen Fürbitter mehr gibt, müssen wir anhand von der Schrift annehmen, dass es auch keine Hoffnung mehr gibt. Die eine Person, nach der Gott in einer solchen Krise sucht, ist ein Fürbitter. Und man darf nicht vergessen, Gott will mit uns zusammenarbeiten. Und warum haben wir keine Erweckung oder wenig Erweckung? Warum haben wir in einzelnen Bereichen Erweckung, in einzelnen Gebieten Erweckung? Warum gibt es in Familien Erweckung? Warum gibt es in Gemeinden Erweckung? Und was ich beobachtet habe, ist, dass wenn die Fürbitter sich entfernen, sehr viel geistliche Kraft weg ist. Wie wichtig sind in einer Kirche die Fürbitter? Wie wichtig sind in einer Familie die Fürbitter? Wir haben uns gerade die Situation in Jesaja 59 angeschaut, wo die Nation vollkommen verdorben war und es keinen Fürbitter gab. Das war der Zustand, der Gott dazu brachte, bestürzt zu sein. Schauen wir uns jetzt eine ähnliche Situation an, die wir schon kennen, die in Hesekiel 22 dargestellt ist. Diese fand zwar zu einem späteren Zeitpunkt der Geschichte Israels statt, aber die Situation ist ähnlich. In Hesekiel 22, 23 sagte der Prophet, und des Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, sprich zu ihnen, du bist ein Land, das nicht gereinigt wurde, das nicht beregnet wurde. Luther, Übersetzung 2017. Wir kommen zum zweiten Punkt, die Fürbitte um Reinigung. Derek Prince schrieb, als ich einmal über diese Stelle nachdachte, ist mir eines klar geworden. Wenn ein Land abgerutscht und böse ist, ist Regen das einzige Element, das es reinigen kann. Nicht der wortwörtliche Regen, sondern der Regen des Heiligen Geistes. Ich habe oft über die Ermutigung aus dem Buch Hosea gelehrt. Es ist Zeit, den Herrn zu suchen, bis er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lässt. Hosea 10, 12b. Das ist der Regen, der ein Land reinigen kann. Ich persönlich glaube, dass es die einzige Art von Regen ist, die unser Land und auch andere Nationen in ähnlichem Zustand reinigen kann. Aus diesen Worten von Derek Prince sehen wir, wie außerordentlich wichtig der Dienst der Fürbitte um Erweckung ist. Im weiteren Verlauf von Hesekiel 22, ihr könnt das gerne noch zu Hause nachlesen, werden eine Reihe von Fehlern von jeder Gruppe des Volkes Gottes in dieser Situation aufgelistet. Wir finden vier verschiedene Gruppen aufgelistet. Es gibt Propheten, Priester, Fürsten und das Volk. Es ist bedeutsam, dass Gott mit dieser Reihe von Fehltritten bei den Propheten und Priestern beginnt. Fürsten verstehe ich als weltliche Herrscher. Aber Gott gibt nicht in erster Linie den weltlichen Herrschern oder Leitern die Schuld. Er gibt in erster Linie den geistlichen Leitern, den Propheten und Priestern die Schuld. Ein Prophet ist jemand, dessen Verantwortung es ist, dem Volk Gottes den Ratschluss Gottes zu verkündigen. Ein Priester ist jemand, der sich um den Alltag in der Versammlung von Gottes Volk kümmert. Alle Gruppen der gesamten Nation, Propheten, Priester, Fürsten und das Volk wurden als schuldig vor Gott befunden. Was sind die allgemeinen Merkmale ihrer Fehler? Was war die allgemeine Schuld von ihnen allen? Ich würde es in einem Satz zusammenfassen, das rücksichtslose Streben nach selbstsüchtigen Zielen. Jeder stellte seinen eigenen Gewinn und seine eigenen selbstsüchtigen Ziele vor die der Mitmenschen und ganz sicher vor die Interessen Gottes. Der dritte Punkt dieser Predigt. Auf der Suche nach Fürbittern. Wie hat Gott auf diese verzweifelte Situation von Bosheit reagiert? Wir lesen die Antwort auf diese Frage in den zwei abschließenden Versen von Hesekiel 22, in den Versen 30 und 31. Da spricht Gott und sagt, ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir für das Land in den Riss treten könnte, damit ich es nicht verheeren müsste. Aber ich fand keinen. So oder deshalb gieße ich meinen Zorn über sie aus. Im Feuer meines Grimms vernichte ich sie. Ihren Weg bringe ich auf ihren Kopf, spricht der Herr, Herr. Das ist nach der Elberfelder Übersetzung. In dieser verzweifelten Situation suchte Gott nicht nach einer großen Gruppe. Er ging nicht zwangsläufig zu den Leitern oder sogar den Propheten oder Priestern. Er suchte nach einer Person. Was für eine Person? Jemand, der vor ihm für das Land in den Riss treten würde. Was ist das für eine Person, die vor Gott für ein Land, eine Stadt oder eine Nation, für eine Kirche oder für eine Familie in den Riss tritt? Es ist ein Fürbitter. Und ich schätze, dass eine der tragischsten Äußerungen der Schrift am Ende von Vers 30 zu finden ist, wo Gott sagt, ich fand keinen. Für mich scheint dieser Vers anzudeuten, dass sogar in dieser verzweifelten Situation ein Fürbitter den gesamten Verlauf der Geschichte hätte verändern können. Ein Fürbitter hätte mit Gott ringen können, um das Gericht, das auf Gottes Volk kam, abzuwenden, denn die Erde bewegt den Himmel. Das ist einfach ein geistliches Gesetz. Was wir auf Erden binden, ist im Himmel gebunden. Was auf Erden lösen, ist im Himmel gelöst. Wir denken auch an andere Fürbittegebete, an die Schlacht, die Josua führen musste und wie diese Schlacht von dieser Fürbitte abhängig war. Die Erde bewegt den Himmel. Aber als Gott keinen Fürbitter fand, gab es keine Hoffnung mehr. Lassen Sie mich das noch einmal sagen. Solange es einen Fürbitter gibt, gibt es Hoffnung. Aber wenn es keinen Fürbitter gibt, gibt es keine Hoffnung mehr. Gott will retten. Gott will, dass jeder Mensch gerettet wird. Aber er will uns brauchen. Wir sind seine Hände, wir sind seine Beine, wir sind seine Lippen, wir sind sein Mund. Wir sind seine Dienerinnen und Diener. Ich sage das nicht einfach, um den Dienst der Fürbitte zu fördern, das sage ich nicht, sondern weil ich dies aus meinem persönlichen Fürbittedienst und aus vielen Erfahrungen, was Fürbitte bewirken kann, erlebt habe und immer wieder erlebe. Fürbitte ist eine ganz gewaltige Sache. Wie sehen wir unser Land heute, unsere Stadt, unsere Kirche, unsere Familie und so weiter? Ich glaube, dass Gott nach jemandem sucht, Mann oder Frau, der oder die in den Riss tritt. Er sucht nach jemandem, der die Mauer zumauert, ein Mann oder eine Frau. Er sucht auch heute noch Fürbitter. Der vierte Punkt. Solange es einen Fürbitter gibt, gibt es Hoffnung. Die Berufung zur Fürbitte ist einer der höchsten, wertvollsten und kraftvollsten Dienste, der für jeden gläubigen Christen offen steht. Kühnheit und Überzeugung wird von einem Fürbitter verlangt. Der Fürbitter kommt zwischen Gott und das Ziel seines gerechten Zornes, um den Herrn stattdessen um seine Gnade und sein Erbarmen anzuflehen. Bei der Fürbitte kommt es nicht auf die Anzahl der Personen an. Es können einzelne Personen sein. Es kann aber auch eine Gemeinschaft von Fürbittern sein, welche aussichtslose Situationen im Namen Jesu verändern. Wir lesen zum Abschluss dieser Predigt als Ermutigung aus Apostelgeschichte 4, die Verse 23 bis 31. Kaum waren Petrus und Johannes frei, gingen sie zu den anderen Gläubigen und berichteten, was ihnen die obersten Priester und die führenden Männer des Volkes angedroht hatten. Da beteten alle gemeinsam zu Gott: Herr, Du hast den Himmel, die Erde und das Meer erschaffen und dazu alles, was lebt. Es sind deine Worte, die unser Vater David, dein Diener, durch den Heiligen Geist gesprochen hat. Warum geraten die Völker in Aufruhr? Weshalb schmieden sie Pläne, die doch zu nichts führen? Die Mächtigen dieser Welt rebellieren. Sie verschwören sich gegen Gott und den König, den er erwählt und eingesetzt hat. Und bei diesem 26. Vers kommt einem auch die Vision von William Booth, dem Gründer der Heilsarmee, in den Sinn, als er Ende 18. Jahrhunderts sagte, ein Zeichen, er hat viele genannt, aber ein Zeichen, welches er genannt hat, was in den nächsten Jahrhunderten sein wird, ist eine Politik ohne Gott. Und schon nur das sollte uns, darf uns, muss uns in die Fürbitte treiben, auch für unsere Obrigkeit Fürbitte zu tun. Denn die Mächtigen dieser Welt rebellieren. Sie verschwören sich gegen Gott und den König, den er erwählt und eingesetzt hat. Dann Vers 27, genau das ist in dieser Stadt geschehen. Sie haben sich verbündet, Herodes und Pontius Pilatus, Menschen aus anderen Völkern und ganz Israel. Sie sind eins geworden im Kampf gegen Jesus, deinen heiligen Diener, den du als Retter zu uns gesandt hast. Doch sie erfüllten nur, was du in deiner Macht schon seit langem geplant und beschlossen hattest. Und nun, Herr, höre ihre Drohungen. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. Zeig deine Macht. Lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen. Und dann diese Manifestation. Als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. Und das dürfen wir wissen. Fürbitte bewegt Gottes Arm. Fürbitte bewegt Gottes Arm. Ob wir alleine Fürbitte tun, ob wir in Gruppen Fürbitte tun, ob wir als Kirchen Fürbitte tun, Fürbitte bewegt Gottes Arm. Und ich bin unserem Herrn von Herzen dankbar für all die Gebete, die wir hier beten dürfen zusammen. Es sind viele Gebetsgruppen, wir haben da wirklich ein Riesenvorrecht. Jeden Tag diese Anbetungen, 2 Stunden und auch viele andere Gebetsgruppen. Aber ich möchte uns mit diesen Predigten über die Fürbitte ermutigen, wirklich in diese geistliche Kampfführung des Gebets einzudringen, wenn wir das vielleicht noch nicht getan haben. Auch unserem Herrn zu sagen, Herr, ich bin bereit, Fürbitter zu sein, stell mich in den Riss. Zeig mir, wie ich Fürbitte tun kann und wo. Und ich bin vom heutigen Thema, natürlich von jedem Thema, sonst müsste ich nicht predigen, bin ich überzeugt, auch vom heutigen Thema, sehr überzeugt, solange es einen Fürbitter gibt, gibt es Hoffnung. Und wir können mal so den Test machen und schauen, ob das in Familien, ob in Kirchen, ob in Gemeinden, ob in Städten, ob in Ländern, überall, ob da Fürbitter sind. Menschen, die wirklich diese Berufung der Fürbitte ernst nehmen, und wir Christen haben diese Berufung, Fürbitte zu tun. Und ich glaube, Gott wird sich immer mehr offenbaren, dass wir solches erleben dürfen. Als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. Und wenn wir in der Fürbitte sind, dann wird Gottes Geist uns mächtig berühren, und ich erlebe das immer wieder, und neu stärken, neu taufen, neu erfüllen und neu salben mit Kraft und Autorität. Auch heute Morgen dürfen wir, wenn uns der Heilige Geist noch Menschen offenbart, für die wir Fürbitte tun dürfen, dürfen wir das aufschreiben. Auch in den Übertragungsräumen ist alles bereit. Man darf einfach Namen aufschreiben oder vielleicht ein Gebet der Fürbitte aufschreiben. Und dann auch da wieder beim Kreuz in allen vier Räumen ist das, hat es da so goldene Schalen. Und da darf man dann sein Fürbitteanliegen reinschreiben mit diesem wunderbaren Vers aus der Offenbarung. Im selben Augenblick fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder Älteste hatte eine Harfe und goldene Schalen voller Weihrauch. Das sind die Gebete aller, die zu Gott gehören. Diese Gebete werden wie alle Gebete, die hier deponiert werden, ob in dieser Schale oder in den Gebetssäcken, nie angeschaut. Da geben wir euch die Garantie. Sie werden dann so in Päckchen gebündelt und als Zeichen, dass sie wertvoll sind in Gottes Augen, diese Fürbittegebete. Und von jetzt an darf man kommen und noch so Gebete aufschreiben, wenn man möchte. Und wir wollen uns dazu ermutigen, wirklich ermutigen, Fürbitter zu sein, nicht weil wir müssen, sondern weil das ein ganz gewaltiges Vorrecht ist und ein wunderbarer Dienst, Fürbitte tun zu dürfen. Man darf auch draufschreiben, Herr, ich möchte gerne ein Fürbitter werden oder gerne ein Fürbitter sein oder stärke mich in der Fürbitte oder schenke mir den Geist der Fürbitte. Auch das darf man aufschreiben. Und dann in diese goldenen Schalen tun. Gott erhört Gebete. Halleluja. Und mein lieber Bruder Henry wird uns da jetzt leiten, auch in diesem Moment. Und kommt einfach nach vorne. Diejenigen, die das möchten, es hat schon viele so Päckli gegeben. Und es ist wirklich ermutigend, was Gott tut.